Ich habe diese Kinetik immer sehr wertgeschätzt, weil man am Ende deutlich mehr Zahlen, Daten, Fakten in der Hand hält und eine ganz andere Beurteilung über den Patienten durchführen kann.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu einer neuen UP Podcast Folge. Heute geht es hier um isokinetisches Training. Bei der Trainingsmethode am Gerät wird eine Winkelgeschwindigkeit festgelegt, aus der sich ein für jede Gelenkwinkelsituation angepasster Widerstand ergibt. So ist ein besonders genaues, kontrolliertes und individuelles Training mit optimaler Ausbelastung möglich. Deshalb kann die Isokinetik hervorragend für neuromuskuläres Training in der Rehabilitation nach Verletzungen eingesetzt werden, sagt Dr. Franziska Reinhardt. Sie ist Sportwissenschaftlerin und Sporttherapeutin und Produktmanagerin beim Medizinproduktehersteller Physiomed. OP-Herausgeber Ralf Buchner hat mit ihr gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
Sag ich Hallo und herzlich willkommen, und heute begrüße ich Franziska Reinhardt. Hallo Franziska.
Hallo.
Du bist Produktmanagerin bei der Physiomed-Gruppe und bist da insbesondere auch für die Geräte zuständig, die Isokinetik erlauben.
Genau, das ist so. Da haben wir mittlerweile 3 Geräte im Portfolio. Wir haben seit der Fusion mit der Physiomed, kommen ja von der Marke Proximed, da hatten wir das Biodex-System. Und ja, mittlerweile haben wir 3 Isokineten im Portfolio und sind mit der Physiomed jetzt selber auch Hersteller eines Isokineten.
Isokinetik, habe ich so erlebt, war mal ganz heißer Scheiß vor 20 Jahren oder 15 Jahren. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, oh Leute, Isokinetik ist gar nicht so lange her, sondern das ist sehr aktuell. Wie hilft mir Isokinetik dabei, Patienten besser zu versorgen?
Ja, also Isokinetik war ja früher ein Muss in jeder Reha-Einrichtung, weil es eine Vorgabe der Kostenträger war. Dann gab es den Einbruch, weil man auch diese Therapie mit anderen Geräten durchführen konnte. Es hieß am Ende jetzt eigentlich nur noch, man muss irgendwas messen können und das reicht. So, und ich habe die Isokinetik immer sehr wertgeschätzt, weil man am Ende deutlich mehr Zahlen, Daten, Fakten in der Hand hält und eine ganz andere Beurteilung über den Patienten durchführen kann. Natürlich ist die Isokinetik nahezu immer eine 1:1-Betreuung. Ja? Und es geht nicht nur um die Anschaffung des Gerätes, sondern es geht vor allem auch darum, dass ich das therapeutische Know-how habe, sowohl das Gerät bedienen zu können, als auch die Daten, die dann am Ende da rauskommen, interpretieren zu können. Und ich habe in der Vergangenheit öfters gehört, ja, die Isokinetik ist ein System von gestern, von vorgestern, wie auch immer. So ist es nicht. Also das ist etwas, was früher vorgeschrieben war, jetzt nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass das System aus der Mode gekommen ist. Und wenn man sich umschaut, es gibt ganz, ganz viele Kunden, die das System aktiv nutzen. Und der Vorteil ist, dass man beim isokinetischen System ja nicht nur den isokinetischen Modus hat, sondern halt für den Beginn der Reha, für den Beginn der Behandlung auch den assistiven Modus nutzen kann. Das heißt, gerade beim Schulterpatienten kann ich erstmal schauen, dass ich wie eine Art Bewegungsschiene das Gerät erstmal einstelle, schaue, toleriert der Patient das Bewegungsausmaß, die Bewegung an sich, die ich durchführe, die Geschwindigkeit etc., kann mich da erstmal ein bisschen heranfühlen, bevor ich dann in den isokinetischen Modus wechsle. Das heißt, ich kann erstmal schauen, wo hat er seine Defizite, hat er Schmerzen, hat er Bewegungseinschränkungen, bevor ich dann irgendwann in den isokinetischen Test reingehe. Das heißt, ich fange nicht mit einem isokinetischen Test an, wenn ich den Patienten da draufstelle, sondern fange natürlich erstmal langsam an.
Das heißt aber auch, dass ich sozusagen kein Gerät leid mache zu Anfang. Also ich taste mich langsam ran. Genau. Ich muss mich nicht sofort an Trainingsgerät stellen, sondern ich kann sozusagen das erstmal ganz soft und easy machen.
Ja, genau. So, und gerade wenn man an Schulterpatienten denkt, da ist ja auch ein Schmerzfaktor, der im Kopf vorhanden ist. Und wenn er dann das Gerät sieht, dann denkt er, oh, das ist, die eine oder andere sagt schon, das ist eine Foltermaschine. Ja, und dann, wenn ich dann erstmal mit einem assistiven Modus anfange, dann kann ich dem Patienten auch die Angst nehmen. Dann lernt er erstmal, was das Gerät kann, wie das eingestellt wird, dass das gar nicht schlimm ist, dass man das Bewegungsausmaß so einstellt, wie es für den Patienten tolerierbar ist. Und bevor man dann direkt in den Test reingeht und sagt, oh, du musst jetzt hier alles geben und volle Kraftentfaltung, etc. Damit überfalle ich den Patienten natürlich, aber da ich da schrittweise herangehen kann, ist das etwas, was ich in meinem Konzept halt in der Therapie berücksichtigen muss. Und deswegen auch, ja, die eine Stunde, die mir da zur Verfügung steht, die kann ich damit schon nutzen. Also da geht ein großer Teil wirklich in erstmal bewegen lassen, Bewegung neu erlernen, also quasi die Innervation der Muskulatur, dass die richtigen Muskeln wieder arbeiteln. Das ist nicht in 5 Minuten erledigt.
Das hört sich jetzt an, als wenn ich erstmal ganz viel lernen müsste.
Lernen gehört natürlich dazu. Es ist ein System, das viel Biomechanik enthält. Alleine bei dem Wort bekommen ja viele schon einen leichten Angstschweiß auf die Stirn. Letzten Endes ist es nicht schwer. Wir haben hier mechanische Komponenten, das ist die Kinematik und die Dynamik, die damit reinspielen. Das heißt, Parameter wie Winkelgeschwindigkeit, wo ich einfach wissen muss, was bedeutet das. Das ist aber relativ einfach zu erklären, wenn man sich dem Thema öffnet, sag ich mal. Und dann sind natürlich Faktoren wie Drehmoment, Arbeit, Leistung, die da mit reinfallen. Aber ich meine, Biomechanik kann man an keinem Gerät besser erklären als an der Isokinetik. Und da lassen sich diese Parameter relativ simpel aufarbeiten, dass der Therapeut das verstehen kann.
Okay,
Und
nehme ich mal an, ich bin jetzt, höre dir jetzt zu und sage, ja, vielleicht wäre es ja doch was. Und ich bin jetzt schon älter, deswegen habe ich, ja, soll ich mir das jetzt noch antun oder sonst irgendwas? Ist das ein Game Changer für meine Schultertherapie oder ist das nur eine weitere Methode, die man machen kann oder nachlassen kann? Oder bringt das ein bisschen mehr als.
also wenn ich jetzt überlege, ob ich mir einen Isokineten nur für die Schulter anschaffe, dann muss ich sagen, das weiß ich nicht. Aber der Vorteil der Isokinetik ist ja, dass es in der Regel ein Multi-Joint-System ist, wie es so schön heißt, und ich damit auch meine ganzen Kniepatienten, meine Sprunggelenkspatienten etc. testen kann. Also Kniegelenk ist das, was man ehrlicherweise sagen muss, am Isokineten, was am meisten angewendet wird. Und danach würde ich sagen, folgen Schulter und Sprunggelenk. Also wirklich für die Schultertherapie alleine weiß ich nicht. Dafür
Naja.
könnte es ein bisschen zu aufwendig, zu teuer sein.
Das Problem ist ja, dass wenn ich mir diese Isokinetik, wenn ich das mit einem Patienten machen will und ich habe eine normale KG-Verordnung, dann sprengt das ja meinen Zeitrahmen, ne?
Bei der normalen KG-Verordnung definitiv, ja.
Klar. Wie lange brauche ich, um so einen Ersttermin zu machen mit dem Patienten am Isokinetikgerät?
In der Software muss man nicht zwingend, kommt natürlich auf das System an, aber in der Regel gibt es einen Quick-Start-Modus, wo ich dann einfach das Gelenk einstelle, den Modus auswähle, die Range of Motion, sprich das Bewegungsausmaß, auswähle und dann kann es schon losgehen. Also das dauert vielleicht, wenn ich den Patienten kenne und noch nicht im Voraus die Anamnese noch machen muss, also dass man vorausgesetzt, dann dauert das, bis der Patient loslegen kann, 5 Minuten höchstens.
Du hast eben schon ein paar Mal das Wort Konzept erwähnt. Konzept hört sich an wie so eine Therapieleitlinie. Hilft mir so ein Isokinetikgerät dabei, solche Konzepte umzusetzen?
Das denke ich schon. Man muss sich halt vorher überlegen, was will man mit dem Patienten erreichen. Man hat vielleicht diverse Krankheitsbilder, für die man sich ein Konzept überlegt. Dass man das individuell an den jeweiligen Patienten anpassen muss, versteht sich
Ist
schon
klar,
selber.
ja, logisch.
Aber aus meiner Sicht definitiv. Also das lässt sich sehr gut einbauen in die Therapie. Und wie gesagt, am Ende geht es ja darum, auch den Patienten ein Stück weit bei Laune zu halten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jedes Feedback-System, wo der Patient selber sehen kann mit den eigenen Augen, was tue ich da, was kommt dabei raus, oh, das war gut, oh, das war weniger gut, da sind die Patienten auch dabei und die sind auch viel kooperativer, als wenn sie, ich sag mal, einfach nur einen Hebel bewegen und keinen Monitor vor sich haben.
Die Compliance der Patienten oder Adhärenz oder wie immer das nimmt, die nimmt deutlich zu und ich kriege die Patienten mehr dazu, selbst auch aktiv was zu machen. Das heißt, die sind dann auch motiviert, die 60 Minuten durchzuhalten.
Ja, und auf der anderen Seite finde ich halt wichtig, gehört ja auch ich sag mal, die Motivation des Therapeuten dazu, die hier vielleicht ein bisschen mehr gefragt ist, als wenn man ein fertiges Konzept oder ein KGG-Rezept vor die Nase gehalten bekommt. Und da ist es natürlich so, wenn ich dem Therapeuten ein gewisses Handwerkszeug mitgebe, wie eine Isokinetik, dann ist der vielleicht auch nochmal motivierter, das System einzusetzen, sich was Nettes zu überlegen und in seinen Alltag mit einzubauen.
Wie ist denn das? Gibt es einen Unterschied, ob ich ein alter Therapeut bin oder eine junge Therapeutin bin, was die Affinität zu solchen Geräten angeht? Also würdest du sagen, dass jüngere Leute Isokinetik cooler finden als die alten oder umgekehrt?
Nein, also es gibt viele, ich sag mal, alte Hasen, die schon immer mit der Isokinetik gearbeitet haben und die auch voll dahinter stehen, die motiviert sind, damit zu arbeiten. Natürlich hat man die jüngere Generation, die mit Handy, Computer etc. aufgewachsen ist, denen fällt es tendenziell leichter, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen.
Kann das ein Kriterium sein für Fachkräfte, sich zu entscheiden, wo sie hingehen wollen?
Ja, definitiv. Also da hinter der Aussage stehe ich auf jeden Fall. Also wäre ich jetzt in der Situation, dass ich mir einen therapeutischen Arbeitsplatz suchen wollte, wäre eine der wichtigsten Punkte vorab herauszufinden, welche technische Ausstattung hat die mein potenzieller Arbeitgeber. Da würde auf jeden Fall eine Einrichtung, die Isokinetik hat, oder ich meine, Isokinetik ist nicht das einzige tolle Produkt, was es gibt. Es
Logisch,
gibt auch tolle instrumentierte Laufbänder etc.
ja.
Aber ich sag mal, wenn dann Isokinet stehen würde, dann würde dieser Arbeitgeber schon mal sehr viel interessanter für mich werden.
Weil ich auch Neuland betreten kann, was ich vielleicht vorher nicht machen kann. Und also eigentlich ist Isokinetik gerne eine Möglichkeit, mein Behandlungsspektrum zu erweitern.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die Qualität meiner Therapie zu erhöhen. Der Ruf nach Dokumentation, nach Feedback für den Patienten, das sind alles so Faktoren, die muss ich in der Therapie betrachten. Und wenn ich sag mal, einfach nur jemandem ein Theraband in die Hand gebe, was auch hier und da natürlich berechtigt ist, aber dann habe ich keine Dokumentation, ich habe keinen Verlauf, ich habe nichts, um den Patienten zu motivieren, ich habe nichts, um mich als Therapeut zu motivieren, dass ich sage, hey, lieber Patient, guck mal, wir sind schon besser geworden, lass uns weiter dran arbeiten. Da würde mir ein Stück weit der Ansporn vielleicht fehlen.
Ja, es ist mühsamer. Also beim Theraband könnte man auch Messungen vornehmen und könnte man es auch messen, aber das ist schon, also das mit dem Gerät natürlich deutlich einfacher, ja,
Ja.
klar. Motiviert das die Patienten?
Ja, die Frage ist ja auch immer, mache ich das nur für mich selber oder mache ich das im kleinen Wettkampf mit den anderen Trainierenden? Und da erlebe ich immer wieder selber, sowohl in der Reha als in der Vergangenheit als auch heute, wenn sich Patienten oder Selbsttrainierende untereinander betteln können am gleichen System, dann steigert das enorm die Motivation, da weiterzumachen.
Jetzt gibt es aber, da habe ich sofort Kollegen und Kolleginnen vor Augen, die sagen, ah, das könnt ihr im sportlichen Kontext machen, aber meine Patienten, die so, weiß nicht, 60, 70 Jahre alt sind, die sprechen auch sowas überhaupt nicht an.
Doch, auf jeden Fall. Also das sehe ich alleine schon bei unseren Kompassgeräten in der Software am Panel, wo dann am Ende das Ergebnis in Prozent dargestellt wird, also wie qualitativ gut man die Kurven nachverfolgt hat. Und da geht dann der eine zum anderen schon und fragt, und was hast du erreicht? Und ja, da war ich wohl besser. Also wie gesagt, der Spieltrieb, der steckt in Jung und Alt drin.
Okay, also wir halten fest, Geräte wecken den Spieltrieb und erhöhen die Compliance. Helfen die Geräte mir auch rauszubekommen, wann ich fertig bin? Also kann ich, wenn ich Geräte einsetze, auch sozusagen erkennen, wann ich durch bin mit der Therapie?
Ja, tendenziell kann man das so einsetzen. Die Frage ist natürlich immer, was ist das Ziel? Wie ist die Ausgangssituation? Letzten Endes habe ich die Möglichkeit, Testungen durchzuführen und sowohl im Links-Rechts-Vergleich, also sagen wir, eine Seite ist betroffen, die andere ist gesund, kann ich mir im Links-Rechts-Vergleich die Werte anschauen und sagen, ah, mittlerweile hast du die Werte der anderen Seite auch erreicht. Man lügt sich allerdings so ein bisschen selbst in die Tasche, wenn man in der Therapie vergisst, die nicht betroffene Seite mitzutrainieren, weil die wird dann logischerweise schwächer über die Zeit. Wenn man sich nur auf die verletzte Seite konzentriert, das heißt, das sollte man berücksichtigen, dass man beide Seiten trotzdem weiter trainiert. Und das ist das eine, dass ich mir das anschauen kann. Einige Systeme haben Referenzwerte, das heißt, für Alter, Geschlecht, Körpergewicht etc. habe ich entsprechende Werte in der Software hinterlegt, die mir sagen, ja, du bist in dem Bereich angekommen, in den du rein solltest. Jetzt ist aber ja jeder auch wieder individuell, jeder ist anders. Und wenn ich sehe, mit der gesunden Seite landet der auch nicht im Referenzbereich, dann ist es utopisch zu erwarten, dass ich mit der anderen Seite, mit der verletzten Seite auch da reinkomme. Im besten Fall hat man Werte von vor einer Verletzung, vor einer Behandlung. Die hat man bei Patienten selten. Bei Sportlern ist es eher der Fall, dass man da in der Saisontestung dann entsprechende Daten hat von einer vorherigen Situation. Das hat man beim Patienten weniger. Aber das sind Ansatzpunkte, dass man sagen kann, okay, linke Seite, rechte Seite, was das Verhältnis angeht. Referenzwerte kann man in Betracht ziehen. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, ja, auch die Qualität der Bewegung. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie reagiert der Patient bei zum Beispiel am Isokineten in einer Winkelgeschwindigkeit, die relativ langsam ausgewählt ist. Das kann sein, dass der Patient da noch relativ gut seine Drehmomente erzeugen kann. Und wenn ich ihm dann aber eine Geschwindigkeit gebe, die schneller ist, die aber eher dem Alltag entspricht, dass er da vielleicht die Werte noch gar nicht erreichen kann. Und das sollte mir dann ein Signal geben, zu sagen, okay, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und die Therapie fortsetzen.
Ich habe jetzt ein bisschen besser verstanden, warum man das ganz gut einsetzen kann, wenn man die Möglichkeiten hat. Merkt ihr als Hersteller, dass es eine erhöhte Nachfrage gibt?
Was die Isokinetik angeht, haben wir die ganzen letzten Jahre eigentlich immer ganz gute Anfragen aus dem Markt bekommen. Aber primär halt auch, weil wir sehr stark in den Bereich der Ärzte reingegangen sind, also der Orthopäden primär, die sich selbstständig gemacht haben und da einfach ein entsprechendes Bewegungslabor auf die Beine gestellt haben. Das heißt, da steht ein Isokinet, da steht ein Laufband, eine Druckmessplatte etc.
Setzen das ein wie in der Praxis als Selbstzahlerangebot oder als
Ja,
Diagnostikinstrument?
primär. Ja, primär für ein Selbstzahlerangebot. Die haben dann Patienten, die selbst dafür aufkommen für die Kosten oder halt mit ihrer privaten Krankenkasse abrechnen oder halt Kooperationen mit Sportvereinen. Das ist auch ein großes Thema.
Ja, okay, ja, klar, gut.
Ja. Und da die Anfrage zu Isokinetik, die ist in den letzten Jahren nochmal größer geworden, würde ich sagen. Ich sehe aber auch den Auftrag bei uns, also wir hatten eben das Thema der Schulung, dass man entsprechendes Wissen braucht. Und wenn ich möchte, dass ein Thema, also ich selber, vielleicht merkt man das, ich bin begeistert vom Thema
Ja,
Isokinetik. Ich halte
definitiv.
das für ein wirklich tolles Produkt. Ich bin selber ja Therapeut von der Qualifikation her und ich bin überzeugt von diesem System. Und der Auftrag an uns als Hersteller oder als Händler für isokinetische Systeme ist einfach die Schulung, das Know-how in den Markt zu bringen. Und der ein oder andere hat das, aber viele arbeiten, ich sag mal, nur mit 10, 20% der Leistungsfähigkeit eines Systems, weil sie immer nur den einen Modus verwenden oder immer nur die eine Einstellung verwenden. Das System kann so viel mehr und da sehe ich den Auftrag bei uns, dafür zu sorgen, dass die Systeme, so toll wie sie sind, auch in vollem Umfang verwendet werden. Ja.
Wenn ich das so höre, dann fallen mir wieder Leute ein, wo ich denke so, oh, das System, wo bleibe ich denn da als Therapeutin? Ich glaube, es gibt Leute, die haben Angst vor Systemen, weil die das
Ja.
Gefühl haben, dann werden sie als Therapeutin, als Therapeut weniger wichtig. Oder das stellt ihre Daseinsberechtigung so ein bisschen in Frage. Nicht wirklich,
Ja.
aber gefühlt so. Man ist skeptisch. Was
Ja.
sagst du denen?
Ich finde, das ist genau das Gegenteil, weil die Maschine sorgt ja nur dafür, dass ich Daten habe, aber sie sagt ja nicht, also da ist noch keine KI mit drin, die mir dann sagt, ah, der Patient hat die und die Problematik oder oh, der Wert hier, der ist aber viel zu gering oder dieser Wert matcht nicht mit dem anderen Wert, da hat dein Patient wohl nicht alles gegeben. Also das liegt alles in der Hand des Therapeuten, zu sehen, was hat der Patient an welcher Stelle an Leistung gebracht und die dann entsprechend auch zu interpretieren. Und da sehe ich den Therapeuten umso wichtiger, auch was die Qualifikation angeht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das Gerät bedient sich nicht von alleine. Und wie gesagt, die Zahlen, Daten, Fakten, die da rauskommen, die müssen interpretiert werden. Und da hilft einem momentan noch kein System weiter.
Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, da werden natürlich einige Leute sagen, ja, aber wann soll ich das dann machen? Das bezahlt mir ja keiner, diese Auswertung. Das mache ich dann während dieser einstündigen KG-Gerät-Sitzung oder macht man das hinterher?
Ja, also die Frage ist ja, man muss ja nicht jede Einheit auch auswerten in dem Sinn. Ja, also man hat die Testung, klar, die muss ich mir ein bisschen tiefergehend anschauen, aber das Training selber, da gucke ich auf ein, zwei Parameter, schaue mir die Kurven an, wie die im Verlauf sind. Da geht's, ich würde sagen, im Training geht es mehr um die Qualität der Bewegung und die kann ich relativ schnell anhand der Kurven erkennen. Und wenn ich dann hin und wieder einen Test mache, alle x Wochen, den mache ich ja auch nicht wöchentlich, da sehe ich keine große Veränderung drin, dann muss ich mir halt die Zeit nehmen. Aber umso geschulter ich bin, umso häufiger ich das mache, desto schneller bin ich ja auch in der Auswertung. Das heißt ja auch nicht, dass ich mir alle Werte anschauen muss, die da auf diesem Bericht stehen. Mir ist halt immer wichtig, man schaut sich nicht nur das maximale Drehmoment an, was da rauskommt. Das machen leider viele Therapeuten aus Zeitgründen und weil über die Jahre dann doch leider das Wissen verloren geht, sondern man muss die Beziehung sehen zwischen verschiedenen Parametern, wie Links-Rechts-Vergleich, Verhältnis von Muskelgruppen zueinander, Variationskoeffizient, hat der Patient ordentlich mitgearbeitet, weil wenn ich sehe, der Patient hat vielleicht gar nicht gewusst, das kann auf der einen Seite sein, was er wirklich machen sollte, oder auf der anderen Seite, er wurde nicht richtig angeleitet. Das sehe ich auch relativ schnell in den Daten, und dann brauche ich auch gar nicht tiefer reinzuschauen. Also das heißt, der Therapeut braucht erstmal seine Erfahrung, dann muss ich garantieren, dass die Messung einigermaßen ordentlich stattgefunden hat. Und dann habe ich meine 4, 5 Punkte, wo ich einen relativ schnellen Überblick über die Testung bekomme.
Stellt man das sicher, dass man Qualitätssicherung dahin kriegt, auch der Leute, die damit arbeiten mit dem System? Also das ist ja was, was wir auch haben. Ich meine, Therapie findet im Therapieraum statt und es gibt wenig Leute, die echte so Peer-Reviews oder sowas ernsthaft betreiben. Würdest du sagen, wenn ich Isokinetik einsetze, habe ich mehr Daten, um so ein Peer-Review auch wirklich mal durchzuführen und Sachen nebeneinander zu legen?
Ja, grundlegend schon. Die Einrichtung selber, die sollte natürlich einen Fahrplan haben, wie sie zum Beispiel eine Testung am Kniegelenk oder am Sprunggelenk durchführt. Am Ende gibt es keine Kochrezepte. Also man hat alle Freiheiten, das als Therapeut durchzuführen. Und letzten Endes, wenn wir so ein Gerät schulen, können wir nur Empfehlungen geben, wie die Einrichtung das am Ende löst. Muss sie selber herausfinden und sich selber erarbeiten. Was am Ende nicht dabei rauskommen sollte, ist, dass jeder Therapeut in der Einrichtung das anders macht. Also da sollte es schon einen gemeinsamen Fahrplan geben, sodass unabhängig vom Therapeuten das gleiche Ergebnis auch rauskommt.
Das ist noch eine Herausforderung. Oder da gibt es noch viele mentale Hürden zu überwinden, glaube ich, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht, weil gerade in der Biomechanik, in der Isokinetik-Schulung sind die Therapeuten schon sehr dankbar für die Empfehlungen, die wir geben. Ich sage immer, man kann es anders machen. Man sollte es halt begründen können, warum man es anders macht. Und wenn man der Meinung ist, man macht das nicht bei 240 Winkelgraden pro Sekunde, sondern bei 180 oder bei 260, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also ich kann nicht sagen, das ist falsch. Ich kann nur sagen, warum wir empfehlen, es bei 240 Winkelgraden zu machen, in dem Bewegungsausmaß. Da habe ich eine Begründung für. Und wenn ein Therapeut oder eine Einrichtung sagt, ja, wir sind aber überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, der ein bisschen anders ist, dann sage ich, super, dann habt ihr euer Konzept auf die Beine gestellt.
Ja, aber eigentlich müssten wir das am Ergebnis messen. Also aus deinem Winkelgrad oder die der Einrichtung führt zu besseren Ergebnissen. Kann man das dann auch sich so
Ja, es geht ja
angucken?
nicht immer um bessere Ergebnisse, sondern es geht um Ergebnisse, die ich versuche in den Alltag zu übertragen. Was man nicht vergessen darf, die Isokinetik selber, das ist ja kein alltagsnahes System. Also
Ja.
man hört ja immer wieder, man will funktionelles Training, dass man in den Alltag, also Alltagsaktivitäten, ob das Sport ist oder ob das der Beruf ist, dass man funktionell so arbeitet, dass der Patient dahin wieder zurückkommt. Die Isokinetik ist alles andere als alltagsnah, weil wir ein Widerstandssystem haben, was nicht unseren täglichen Widerständen entspricht. Normalerweise haben wir eine Schwerkraft, klar, die wirkt auch in der Isokinetik. Aber normalerweise ist es so, umso schneller wir uns bewegen, desto schneller können wir unsere Extremitäten auch, ja, fortbewegen. Bei der Isokinetik ist es so, ich definiere einen fixen Widerstand im Sinne einer Winkelgeschwindigkeit und ja, wenn ich versuche, diesen Widerstand schneller zu bewegen, dann ist es so, dass der Widerstand einfach vom System her gegeben wird und damit die Kraft oder das Drehmoment besser gesagt ansteigen kann. Ähnliches finden wir im Wasser, wo wir, umso schneller wir uns im Wasser bewegen, umso größer wird der Widerstand vom Wasser. Das ist einfach die physikalische Eigenschaft. Das haben wir an der Luft halt in diesem Medium nicht. Und deswegen, also Isokinetik ist schon mal keine Belastung, die wir so im Alltag wirklich wiederfinden, außer annähernd im Wasser. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir in der Regel ja eingelenkige Bewegungen durchführen. Alle Bewegungen, die wir im Alltag durchführen, sind nicht eingelenkig, die sind mehrgelenkig. Da sind in der Regel, wenn wir die untere Extremität betrachten, nicht nur das Kniegelenk mit eingeschlossen, sondern auch das Hüftgelenk oder das Sprunggelenk. Und das ist schon mal ein großer Unterschied. Und letzten Endes ist es so, dass ich versuche, mit der Isokinetik etwas zu animieren oder nachzustellen, was man dann irgendwann im Alltag wiederfindet. So, und wenn man sagt, ja, ich bin der Überzeugung, dass ich das mit meinen 180 Winkelgraden pro Sekunde gut hinbekomme, weil ich der Meinung bin, der Patient braucht diese Winkelgeschwindigkeit, um die Muskulatur sauber ansteuern zu können. Der nächste Therapeut sagt, nee, ich bin aber mit 240 zufrieden, dann ist das okay. Das heißt nicht, dass das eine, das ein besseres Ergebnis bringt als das andere, zwangsläufig. Ja, das kommt auch auf den Patienten dann drauf an.
Okay. Wann kriege ich den Absprung von isokinetischem Training zu wieder funktionellem Training?
Im Grunde kann funktionelles Training parallel erfolgen. Man muss nur überlegen, wie. Also es muss jetzt nicht unbedingt, wenn mein Patient eine Kreuzbandverletzung hat, dann gebe ich den natürlich nicht direkt auf den Fußballplatz in die 1:1-Wettkampfsituation. Der kann aber natürlich seine Kniebeugen machen. Der kann natürlich gehen, vielleicht langsam joggen, laufen. Sollte es halt vielleicht nur stufenweise dann entsprechend angehen, anhand der zum Beispiel Isokinetik-Ergebnisse, die dann rauskommen. Und wenn dabei rauskommt, dass ich in gewissen Winkelgraden immer noch Schwächen habe in der Muskelinnervation oder bei gewissen Winkelgeschwindigkeiten meine Probleme habe, dann sollte ich halt in diese Situation noch nicht reingehen. Aber das heißt nicht, dass ich erst nur den Block Isokinetik mache und dann irgendwann funktionell das Training wieder angehe, sondern das kann parallel erfolgen. Aber man muss halt wissen, in welchen Stufen.
Ja, das ist wie immer schwierig. Man muss wissen, wie es geht. Aber
Ja.
also halt, fassen wir mal zusammen. Isokinetik kann man im Rahmen der KGG-Einheit gut anwenden. Man kann die Leute langsam an Geräte rangewöhnen, kann das erst passiv nehmen, bevor man sie dann aktiv macht. Ich kriege viele Daten, Fakten, die für Auswertungen zur Verfügung stehen, um Therapie zu steuern. Theoretisch könnte ich diese Zahlen, Daten, Fakten auch nutzen, um gegenüber einer Krankenkasse oder gegenüber einem Arzt zu argumentieren, warum das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Okay. Und was ich auch gelernt habe, ist, ich muss Ahnung haben als Therapeutin oder als Therapeut, wenn ich es anwenden will. Und du bist dann diejenige, die mir hilft, diese Ahnung zu gewinnen.
Ja, und gewisse Kollegen und was wir halt auch versuchen, ist ein Netzwerk zu bilden unter den Anwendern, dass sich die Anwender untereinander austauschen können. und Ideen mitnehmen können, dass man, ja, wir können immer, man muss immer unterscheiden zwischen einer Geräteschulung, wo man erklärt, da ist dieses Knöpfchen, da ist dieser Modus und so weiter. Aber wie wende ich das wirklich im Alltag an? Und wie gesagt, da gibt es keine Kochrezepte, es gibt Empfehlungen. Und da ist aber auch die Kreativität der Therapeuten gefragt. Und es gibt so schöne, tolle Anwendungsbeispiele. Und da können wir nur voneinander lernen, sage ich immer. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass wir Veranstaltungen planen, wo die Kunden zu Kunden sprechen und nicht nur wir reden, sondern dass der Austausch unter den Therapeuten stattfindet und damit das gemeinsame Know-how weiter ansteigt.
Vielen Dank, bis hierhin. Ich hoffe, das war für unsere Zuhörer genauso interessant wie für mich. Danke,
Ja,
dass du dir Zeit
ja.
genommen hast.
Danke fürs Gespräch.
Danke.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.